Ihr Lieben, bevor es hier mit tierisch losgeht, folgender Aufruf. Wir sind für den Deutschen Podcastpreis nominiert in der Kategorie Newcomer. Wir sind mega aufgeregt und das Ganze ist ein Publikumspreis. Also wir zählen auf euch, dass ihr uns ein bisschen Liebe und vor allem eure Stimme dalasst. Und das könnt ihr tun unter dem Link, den wir in die Shownotes von der Schimpansenfolge, also Folge 46, tun. Da müsst ihr nur draufklicken, zwei Klicks und ihr habt eure Stimme für uns dagelassen und wir freuen uns riesig. Oder ihr geht auf die Seite vom Deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes, auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit tierisch.
Heute geht es bei tierisch um Werkzeuge. Wir kämpfen damit ordentlich bei unseren wöchentlichen Podcast-Aufnahmen.
Das stimmt mit dem Werkzeug-Computer zum Beispiel.
Das stimmt. Werkzeug, Mikrofon und Popschutz.
Ja, und wir begeben uns damit in ein Thema, in dem auch die Wissenschaft sich ganz schön uneinig ist, muss man mal sagen. Es wird spannend.
Allerdings, Mikros auf, Ohren auf, es geht los.
Tierisch,
der Podcast von Lydia Möcklinghoff
und Frauke Fischer, präsentiert von Weltwach. Bevor wir jetzt aber zum Tiergeräusch des Tages kommen, müssen wir noch folgenden Hinweis aufnehmen, weil diese Folge kommt kurz nachdem das Weichtier des Jahres 2024 verkündet wurde.
Ja.
Raus. Wir zeichnen sie aber auf, kurz bevor das Weichtier 2024 verkündet wurde, können deswegen jetzt an dieser Stelle nicht die Feier tätigen, die wir gerne würden.
Genau. Und wir wollten aber natürlich das unbedingt erwähnen. Nicht, dass alle denken, Mensch, erst macht ihr so einen Hype um die Weichtierwahl des Jahres. Dann war die und ihr erwähnt das gar nicht mehr.
Genau. Wir machen aber nochmal einen Hype. Wir fahren nämlich nächste Woche zusammen auf Workation in ein Ferienhaus und nehmen schön tierisch auf und werden da auf jeden Fall nochmal die versprochene Weichtier-Revue machen, inklusive dem Start einer neuen Weinbergschnecken-Forschungsmethode.
Stimmt, ich war da ja erst und habe da das schon organisiert mit den ganzen Weinbergschnecken. Die sind alle am Start und warten drauf, dass endlich mal jemand ein kleines Forschungsprojekt mit denen macht.
Super, ich bringe Nagellack mit und dann werden da Schneckenhäuser bemalt.
So ist es, und zwar nicht aus künstlerischen Gründen, sondern aus wissenschaftlichen Gründen.
Jetzt aber erstmal unsere Folge über Werkzeuggebrauch bei Tieren und wir starten mit dem Tiergeräusch des Tages. Habe ich mitgebracht. Los geht's. Achso, das hat so einen kleinen Vorlauf.
Achso.
Da müssen wir kurz die Füße stillhalten.
Wie, das ist das Geräusch? Also nicht das Mäb?
Doch, das Mäb.
Und es hat was mit Werkzeugnutzung zu tun.
Ja.
Ein Seeotterbaby.
Nein.
Ah. Ein verklemmter Akkuschrauber.
Nein. Versuch's mal mit deinem Mund zu machen. Das ist eher so ein.
Eher ein was? Also so ein Knutschgeräusch.
Ja.
Und ist von einem Säugetier?
Ja.
Von einem einheimischen Tier?
Nein.
Von einem südamerikanischen Tier?
Nein.
Oh. Ist das Tier kleiner als ein Reh?
Nein.
Ist das Tier kleiner als ein Nilpferd?
Warte mal, jetzt reden Leute. Ja, da hätte man die Sprache vielleicht ein bisschen hören können.
Ja, also das Tier ist also kleiner als ein Nilpferd und größer als ein Reh?
Ja.
Ein Manatee, benutzt aber keine Werkzeuge.
Nee.
Lebt an Land.
Ja. Also ist auch wirklich weit weg von der Seekuh. Muss man mal sagen.
Also ist aber ein Säugetier.
Ist ein Säugetier.
Lebt an Land, eine Bergziege.
Nein.
Weiß ich nicht. Was denn? Also es benutzt ein Werkzeug.
Es benutzt ein Werkzeug für dieses Geräusch extra.
Ah, Orang-Utan.
Ja. Genau, also das Geräusch macht er, das weißt du jetzt aber, weil ich mich eben schon so amüsiert
Nein,
habe.
Weil ich mich total gut auskenne mit Tieren. Moment
Ach
mal.
Ach so, ja, ja.
Ja, ich habe das nur, weil sonst die Folge zu kurz geworden wäre, habe ich das so ein bisschen rausgezögert mit dem Raten. Ich hätte es ja auch gleich sagen können, aber dann wäre es ein bisschen doof geworden.
Sagt man dann hinterher. Super fadenscheinig. Nee, tatsächlich habe ich mich im Vorfeld amüsiert, weil ich hatte das irgendwie so grob gelesen und dachte, Orang-Utans machen so eine Art Partytröten, um Feinde zu verjagen. Ist aber ein bisschen anders tatsächlich. Also dieses Geräusch, das wir gerade gehört haben, machen die mit ihren Lippen. Mhm. Und es heißt auch so Kiss-Squeak. Von daher mit dem Küssen hattest du recht, ne? Weil das wirklich so... So machen die das. Und es ist ein Warnruf vor Feinden. Und diesen Warnruf verstärken die Tiere teilweise, indem sie so trichterförmig so Blätter zusammennehmen und da durchrufen.
Okay,
also
cool.
Quasi wie durch so eine Flüstertüte.
Aber also warnt man da einen Artgenossen oder warnt man vor einer Gefahr?
Ja, man warnt auch teilweise Artgenossen und deswegen machen die das eben, weil durch diese Tütenform wird der Ruf tiefer. Und von daher gehen die Tiere dann davon aus, dass es ein größerer Orang-Utan ist, als er eigentlich ist. Und man muss sich halt vorstellen, Orang-Utans leben ja im superdichten Regenwald. Das heißt, in der Regel hörst du nur deinen Artgenossen. Du siehst ihn nicht. Und deswegen tun die dann so, dass sie eben durch diese Flüstertüte größer klingen. Und also in dem Artikel stand dann auch, dass das der erste Fall ist von einem Tier, das ein Werkzeug nutzt, um Geräusche zu manipulieren. Und da kommen wir aber an die Stelle, an diese große Diskussion, was ist Werkzeugnutzung? Weil zum Beispiel gibt es ja Frösche, die Höhlen auf eine bestimmte Art bauen, um lauter zu klingen. Ja. Die setzen sich dann in die Höhle und die Höhle ist im Prinzip wie so ein Schalltrichter. Kann die Höhle als Werkzeug gelten oder nicht, ist eine große Diskussion und ich habe mal die Werkzeugdefinition rausgesucht. Wobei es gibt, also man muss sagen, es gibt so an die 35.000 Definitionen. Ich habe jetzt mal hier zwei. Also einmal die von der guten Jane Goodall, von der wir es auch letzte Woche hatten. Und die hat das ja zum ersten Mal bei Schimpansen beobachtet und hat das dann so definiert, also ein Werkzeuggebrauch bei Tieren, ist die Anwendung von nicht zum Körper gehörenden Objekten, mit deren Hilfe die Funktionen des eigenen Körpers erweitert werden, um auf diese Weise ein unmittelbares Ziel zu erreichen. Also das heißt, wenn ein Vogel auf ein Schneckenhaus einhackt mit seinem Schnabel, gilt nicht, ne? Weil gehört zum
gehört
Körper.
Zum Körper, genau. So. Aber dann müsste der Frosch ja durchaus gelten, weil der baut ja die Höhle. Also wenn er einfach in eine Höhle geht, dann nicht, oder? Weil er es nicht manipuliert hat? Oder gehört manipulieren nicht dazu, zu der Definition?
Doch, in dem Fall würde ich dann schon sagen, er muss die Höhle bauen. Ja. Ne? Also die Anwendung, dann würde eigentlich sogar eine gut geformte Höhle reichen. Genau. Ja. Dementsprechend würde der Frosch dazugehören. Wenn man jetzt aber die andere Definition anguckt, die beschreibt den Werkzeuggebrauch als die Handhabung eines unbelebten Objektes, mit deren Handhabung, da geht's dann schon los, mit dessen Hilfe die Position oder Form eines weiteren Objekts verändert wird. Dann passt der Frosch schon wieder überhaupt nicht.
Ja, nee, nee. Und, aber dann... das wird schwierig, ja.
Genau, eben. Also es ist tatsächlich egal, was man liest, ist es so eine riesige Diskussion. Zum Beispiel, ich habe dann auch einen Artikel gefunden zu Ameisen. Erstmal allgemein, also ganz viele verschiedene Tiere nutzen Werkzeuge, zumindest, also wie gesagt, die Diskussionen sind groß, aber man kann sagen, dass sehr viele Tiere
da will ich gleich eine wissenschaftliche Diskussion anstrengen, weil ich habe gelesen, es gibt also 9 Klassen von Tieren, bei denen Werkzeuggebrauch nachgewiesen ist, und zwar Seeigel, Insekten, Spinnen, Krabben, Schnecken, Oktopusse, Fische, Vögel und Säugetiere.
Ja, also
das ist viel, aber dann haben die sich angeguckt, in welcher Prozentzahl wird es verwendet, also nur in 1% der Gattungen aller Tiere. Und wenn man dann noch die Artenanzahl nimmt, dann ist man halt weit unterhalb eines Bruchteils eines Promille. Also deswegen ist Werkzeugnutzung tatsächlich eher so eine Seltenheit.
Ist eine Seltenheit, kommt aber bei verschiedenen Tieren vor. Da kommen wir auch wieder dann zur Diskussion, ist das ein Zeichen von Intelligenz? Ja. Und du hast eben schon die Tiere aufgezählt. Also jetzt Seeigel, mit denen ende ich. Das wird schön. Darum habe ich vorhin schon die ganze Zeit so gelacht in der Vorbereitung. Seeigel nutzen eben auch Werkzeuge, naja, je nach Definition, da gehen die Meinungen dann auch auseinander, aber theoretisch nutzen sie Werkzeuge und sind jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht die totalen Intelligenzbestien, ne? Also das heißt, mittlerweile ist man der Meinung, dass Intelligenz und Werkzeugnutzung zwei unterschiedliche evolutive Strategien sind, die dann teilweise auch gemeinsam auftreten oder oft auch gemeinsam
auftreten. Genau, da habe ich noch was gefunden, was da vielleicht ganz gut reinpasst, und zwar unterscheiden Menschen, die sich damit wissenschaftlich beschäftigen, zwischen, also auf Englisch sozusagen hardwired, also festgelegt, genetisch festgelegt, bestimmte Werkzeugnutzung, und dann ja die sogenannten flexiblen oder kreativen Werkzeugnutzer. Und so ein hardwired ist ja halt genetisch fixiert, braucht man nicht großartig intelligent sein, während wenn man kreative Werkzeugnutzung macht, dann ist das ein Zeichen von Intelligenz. Ich habe auch ein super intelligentes Tier mitgebracht.
Soll ich nochmal ganz kurz zum Orang-Utan was sagen, so von wegen kreativ, weil diese natürlich, finde ich, halt der Hammer an kreativer Werkzeugnutzung. Also da gibt's ganz, ganz viele Beispiele, und die sind halt, gehören halt vor allem zu den Tieren, das ist ja noch ein Unterschied, die eben auch gezielt Werkzeuge herstellen. Also nicht nur nutzen, also die schärfen Steine, um Sachen aufzuhebeln, oder es gibt auch so ein Experiment, wo ihnen irgendwie so ein Glas mit Nüssen gegeben wird, an die sie nicht rankommen, weil die zu weit unten liegen, und dann noch ein Glas mit Wasser, und dann trinken die das Wasser und spucken es in das andere Glas, dass die Erdnüsse dann so hoch treiben, dass sie dann drankommen. Also was ja wirklich so mega clever ist. Und dann nutzen die natürlich Regenschirme und was weiß ich was.
Genau, alles, also dieses Experiment mit den Nüssen und in dieser Plastik, also das vielleicht nochmal zur Erklärung, kann man sich auch angucken, ist im Zoo gemacht worden. Also die haben so einen durchsichtigen Glaszylinder oder Plastikzylinder, und unten ist eben eine Nuss, und da kommen sie nicht ran, weil der Zylinder halt zu dünn und zu lang ist. Und was interessant ist bei Orang-Utans, ist, dass sie nicht Sachen ausprobieren, sondern sie gucken sich was an, denken nach, und dann führen sie diese Lösung ganz schnell aus. Also das gilt sowohl für dieses Experiment mit dem Wasser und den Nüssen, als auch für ein Experiment, wo sie so Stöcke zusammenstecken mussten, um an irgendwelche Bananen zu kommen. Und die setzen sich also jetzt nicht stundenlang dahin und fummeln mit den Stöcken rum, sondern die gucken sich die Bananen an, ah, hängt da oben, hier sind Stöcke, und denken offensichtlich nach. Und dann führen sie diese im Kopf offensichtlich schon durchgespielte Lösung einfach schnell aus und machen das.
Witzig, ganz ähnlich mit Braunbären auch, also die natürlich nicht so clever sind wie Orang-Utans. Die haben das geübt mit einem Bären. Die haben, fand ich auch ganz süß, so einen Donut aufgehangen, wo der Bär nicht dran kam und wollte aber gerne. Und dann haben sie ihm so Holzklötze da hingestellt und ihm halt beigebracht, wenn er draufsteigt, kommt er dran. Und dann haben sie den Donut aber höher gehängt und haben ihm mehrere Holzklötze hingelegt, und das hat er dann schnell hinbekommen, dass er die dann übereinander gestapelt hat, um dann schön an den Donut zu kommen.
Genau, also sozusagen das Grundprinzip musste man ihm zeigen, und wenn er das kapiert hat, konnte er das aber erweitern, dieses Grundprinzip.
Und ein Orang-Utan wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, selbst aufs Grundprinzip zu kommen.
Der hätte wahrscheinlich sich den Donut gebacken.
Ohne jetzt Bärenbashing zu machen.
Genau. Der Orang-Utan hätte gesagt, wenn sie mir die Zutaten geben, backe ich mir den.
Mehl, Milch, Zucker, backe ich mir den Donut, hänge ihn mir auf und erreiche ihn dann über einen Holzklotz. Ich baue das Experiment einfach mal rasch selbst. Bei der Diskussion, Werkzeug oder nicht, hatte ich es auch von Ameisen. Und da habe ich eine lustige, also eigentlich ist die Studie ist eigentlich gar nicht lustig, aber die war schon so aggressiv aufgeladen, weil die Leute, glaube ich, vorher, die Studie gemacht haben, wurden vorher schon immer angekackt, dass das ja auf keinen Fall Werkzeugnutzung ist. Und sie haben sich dann die ganze Zeit so mega verteidigt, dass das wohl Werkzeugnutzung ist. Und da ging es darum, bei Ameisen ist Werkzeugnutzung bekannt auf unterschiedliche Art und Weise. Teilweise transportieren die Sachen auf Blättern, also legen dann mehrere Sachen auf ein Blatt und transportieren dann das Blatt ab, ne? Was ja auch so eine Werkzeugnutzung ist. Oder fand ich auch ganz lustig, sie nutzen Kiesel, um von konkurrierenden Ameisenvölkern die Ein- und Ausgänge zu blockieren. So total gemein. Und die einzuschließen. Und in dem Fall, bei dieser Studie, geht es eben darum, dass beobachtet wurde, dass Ameisen irgendwas, irgendeinen Dreck, Moos, was weiß ich was, in Wasser werfen und das dann später einsammeln und zum Bau transportieren. Und die Frage ist eben, wird das dann benutzt, um eben größere Mengen Flüssigkeit zum Bau zu transportieren? Und die Kritiker sagen, nee, das ist keine Werkzeugnutzung, sondern Zufall. Also weil
du, wie der Hesse sagen würde, Dabbischkeit.
Dabbischkeit. Die Dabbischkeit der Arme. Also nee, aber tatsächlich werfen die eben auch teilweise Gedöns in Wasser, um das so abzudecken, als Gefahr sozusagen. Okay. Und die Kritiker sagen jetzt, ja, die werfen das halt da rein, machen Ameisen halt so. Mhm. Und später kommt eine vorbei und denkt, ach Mensch, das okay. ist ja super, das kann ich ja. Also mhm. dann ist das sozusagen zu Nahrung geworden, dadurch, dass okay. es sich vollgesogen ja. hat. Und diese Forscher sind aber der festen Meinung, dass es wohl eine Werkzeugnutzung ist und schreiben auch am Ende in ihrer Conclusion, fand ich sehr witzig, die aktuelle Definition von Werkzeugnutzung sagt nichts darüber aus, dass die Werkzeugnutzung sozusagen durch eine zeitliche Lücke ja. aufgehoben wird. Das heißt, okay. die sagen nur dadurch, dass das Ding dann eine Weile rumliegt und sie es dann erst mitnehmen, mhm. spricht halt nichts dagegen, dass ja. es trotzdem eine Werkzeugnutzung ist.
Ich weiß nicht, ob das da drin stand in dieser Studie, aber eigentlich hätte ja zum Beispiel so eine Markierung der Ameisen da geholfen, um schon mal festzustellen, ob die, die es reinschmeißt, die gleiche ist, die es weiterträgt.
Ja, es scheinen unterschiedliche okay. zu sein. Mhm. Aber kann ja trotzdem sein, also gerade bei so einem Ameisenvolk, das ja quasi ein Hirn in unterschiedlichen mhm. Tieren ist, dass das dann trotzdem so ist, so ja. hier, wir sind die, die das da reinwerfen und ihr nehmt es dann mit. Und dann, ich finde schon. Es ist
okay. Du hast eigentlich durch diese wissenschaftliche Kontroverse was angesprochen, was ganz interessant ist. Klar, also wenn man so einen Werkzeuggebrauch bei einer Tiergruppe feststellt, wir haben ja gesagt, das gibt zwar in verschiedenen Klassen, aber bei sehr, sehr wenigen Arten. Ich habe auch was gefunden, ja, was einmal in einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben wurde, die ist schon mehr als 10 Jahre alt, aber was ich dann irgendwie nicht nochmal bei einer anderen Publikation gefunden habe, was aber ein sehr interessantes Verhalten ist. Und zwar haben die bei Mississippi-Alligatoren festgestellt,
ah, das habe ich auch gelesen.
Dass die sich so Stöcke über die Schnauze legen. Mhm. Also die tauchen in so seichten Gewässern, wo es viele Reiher gibt. Und dann legen sie sich so einen Stock auf die Nase. Und wenn die Reiher dann denken, ach guck mal, da könnte ich ja gut mein Nest rausbauen, dann schnappen die sich den Reiher. Das wäre ja unbedingt ein Werkzeuggebrauch und auch irgendwie eine ziemlich ausgeklügelte Sache. Mich hat aber gewundert, dass es das nur ein einziges Mal in so einer wissenschaftlichen Publikation beschrieben gab.
Ja, ich habe das dann später gelesen, auch im Zuge dieser Diskussion, weil das ist ein anderer Punkt, der wild diskutiert wird. Gilt die Nutzung von Ködern? Und ich finde, also ich hätte gedacht, ja, absolut, aber wird wild diskutiert, gilt die Nutzung von Ködern als Werkzeugnutzung? Also es gibt es bei denen, die wurden aufgeführt, übrigens auch Sumpfkrokodile in Indien machen das gleiche Verhalten, was ich abgefahren fand.
Ja.
Oder dann gibt es auch den amerikanischen Grünreiher. Der setzt sich dann an so einen Teich, hat es vielleicht bei dem Krokodil abgeguckt, hat schon mal einen Artgenossen verloren und hat gedacht, ach Mensch, gute Idee. Setzt sich an so einen Teich und wirft dann da Sachen rein, die Fische lecker finden.
Ah, okay.
Also so Fliegen oder irgendwelche kleineren Fische oder so. Und schnappt sich dann den Fisch, der danach schnappt.
Mhm.
Und eben, das ist ein Teil der Diskussion. Anderer Bereich der Werkzeugdiskussion ist feste Objekte. Also wenn jetzt zum Beispiel so ein Neuntöter, also so ein Vogel, seine Beute aufspießt an Dornen, gilt das dann als Werkzeug oder gilt das nicht? Der Graubereich der Werkzeugnutzung.
Okay.
Also hätte ich auch nicht gedacht, dass das so ein streitbares Thema ist.
In der westaustralischen Shark Bay gibt es große Tümmler, die offensichtlich zum Schutz ihrer empfindlichen Nasen Schwämme da drauf stecken. Also die brechen erstmal Schwämme ab, dann stecken sie die auf ihre Nase, ja wie so ein Handschuh oder wie so ein Schutz eben für ihre Nase und dann wühlen sie mit diesem Schutz dann
mit
ohne ihre Nase
zu,
genau mit so einer, wie nennt man das, Clownsnase, durchwühlen sie den Boden. Das Interessante dabei ist, dass es also eine Vielzahl von Delfinen da gibt und nur wenige machen das. Und dann haben die genetisch untersucht und dabei festgestellt oder sie vermuten, dass anhand der genetischen Analysen, die sie da gemacht haben, man feststellen kann, dass die Jungtiere das von ihren Müttern lernen. Mhm. Also das ist stark genetisch festgelegt. Also die Tiere, die das machen, die sind enger miteinander verwandt, als sie mit denen verwandt sind, die das nicht machen.
Ja, witzig, weil ich habe auch darüber gelesen und es gibt ja auch ganze Populationen derselben Delfinart, wo das nicht genutzt wird, wo dann aber auch teilweise überlegt wird, ob das dann einfach am Lebensraum liegt, dass zum Beispiel der Boden nicht so scharfkantig ist und es deswegen nicht nötig ist.
Genau, die Studie, die ich da gefunden habe, da ist die Vermutung, dass das von einem Weibchen erfunden wurde und sie das quasi in mütterlicher Linie dann nach unten weitergegeben hat. Und das ist ja auch nochmal interessant, weil das heißt, die Delfine lernen das von ihren Müttern, also es ist schon erfunden, das ist nicht genetisch festgelegt. aber sie lernen eben nicht von anderen Artgenossen, sondern sie lernen nur von ihrer Mutter. Das ist ja ein Unterschied beim Lernen, sozialen Lernen von Tieren überhaupt. Und wir hatten ja, haben ja schon über Schimpansen gesprochen. Und da ist eben auch so, dass man nicht unbedingt nur von seiner eigenen Mutter lernt, sondern man lernt auch den Werkzeuggebrauch von anderen Individuen in der Gruppe. Mhm. Und das scheint bei diesen Tümmlern nicht der Fall zu sein. Also da wird einfach nur von der Mutter gelernt. Und also der Sohn könnte das auch, aber dann stirbt es mit dem wieder aus.
Ja.
Es wird dann nur in mütterlicher Linie weiter gelernt, interessanterweise. Also nicht genetisch weitergegeben, sondern weiter gelernt, nur in mütterlicher Linie.
Du wolltest auch
Ich wollte hier noch mit meinem Oberschlaumeier.
Oberschlaumeier.
Also wir haben schon über letzte Folge über Schimpansen geredet, du hast jetzt über Orang-Utans geredet und tatsächlich, wenn man so Werkzeuggebrauch sagt, dann würden viele Leute Menschenaffen da als erstes einfallen. Was ich ziemlich lustig finde, ist, dass es jetzt ein Tier gibt, nämlich die neukaledonische Gratschnabelkrähe. Ist vielleicht auch wieder so ein bisschen Forscher-Bashing oder Forschungs-Bashing, aber die Forscher haben gesagt, nee, also unsere Krähe, die ist eigentlich hier am allerschlausten, denn die haben gesagt, Schimpansen, für die wäre das Ergebnis wichtig. Also, keine Ahnung, ich will Wasser aus irgendeinem Astloch haben und dann zerkaue ich halt irgendwie Blätter irgendwie und stopfe das da rein. Hauptsache, da kommt Wasser raus. Und deswegen haben die gesagt, also Schimpansen würden eigentlich mit Versuch und Irrtum lernen. Hauptsache, am Ende stimmt's irgendwie. Erinnert mich an meine Schulzeit, als man ja immer den Rechenweg, der Rechenweg mit aufgeschrieben werden muss, nicht einfach nur das Ergebnis. Ja. Also Schimpansen, nix Rechenweg, einfach nur Ergebnis. Und diese Krähe, bei der ist das anders. Also die Krähen lernen voneinander und zwar auch, wir sind wieder beim Fisch, oder nee, wir sind nicht beim Fischfang, wir sind beim Insektenfang, aber mit einem gebogenen Haken. Dieser gebogene Haken ist etwas, was den Menschen angeblich super vorangebracht hat, weil ja dadurch dann zum Beispiel das Angeln von Fischen möglich war. Naja, und diese New Caledonian Crow, die...
Und man konnte auf einmal Kleider auch im Kleiderschrank aufhängen. Das stimmt. Hat uns weit nach vorne gebracht.
Das stimmt total weit. Genau, also diese Krähen, die machen von bestimmten Bäumen oder Sträuchern aus den Ästen und manchmal auch die Stacheln, nutzen sie, um da Haken zu machen. Also erstmal ist lustig, was man da alles erforscht hat. Also zum einen hat man erforscht, woran die denn diese Bäume erkennen und hat also Versuche gemacht, die erkennen sowohl die nur an den Blättern als auch nur am Stamm, weil sie brauchen ja irgendwas, was so flexibel, also was sie mit wenig Aufwand biegen können, aber was dann diese Form beibehält. Und da gibt es scheinbar dann nur so einen Baum oder Strauch, bei dem das geht. Und da geht es eben nicht nur um das Ergebnis,
also das heißt,
sondern...
Sie sind sogar Botaniker, ne?
Genau.
Die können Bäume bestimmen.
Genau, diesen einen zumindest. Ja. Und diesen Haken formen sie da draus. Das ist eigentlich nicht so trivial offensichtlich für einen Vogel. Da muss die Länge von diesem Ast stimmen. Da muss die Art und Weise, wie das gebogen ist, wie stark das gebogen ist, das Verhältnis von dem längeren und dem kürzeren Teil, das muss alles irgendwie stimmen. Und das benutzen sie eben hauptsächlich, um Larven aus Baumstämmen und irgendwelche Totholz zu besorgen, rauszufummeln. Und diese Larven machen einen ganz signifikanten Teil ihrer Nahrung aus und durch diese Anwendung dieser Methode haben sie quasi ein Monopol auf diese Larven, denn in Neukaledonien gibt es keine Spechte. Das heißt, es gibt keinen Vogel, der mit seinem Schnabel das machen könnte, was die da mit ihrem Werkzeug machen.
Spechte ja auch große Werkzeugnutzer, ne?
Ja,
also
genau.
Die machen ja auch Hammer und Amboss, ne? Die bauen dann extra Löcher in Bäume, wo genau so eine Nuss reinpasst, dass die da schön wie im Eierbecher sitzt, dass man die in Ruhe aufhacken kann.
Ja.
Und machen auch teilweise, aber das gilt dann wieder nicht als Werkzeugnutzung, machen die ja auch extra so Löcher in Bäume, die genau so groß sind, dass man da schön die Nüsse reinlagern kann. Also auch irgendwie ganz witzig.
Vielleicht nochmal ganz kurz zu den Krähen. Also die machen einmal aus diesen Ästen solche Haken. Sie machen das aber, es gibt wohl auch Blätter, die Stacheln haben und dann ziehen sie ganz fein so Streifen von diesen Blättern, sodass der Stachel da noch dran ist und das benutzen sie auf die gleiche Art und Weise. Und offensichtlich ist dieser Baum oder dieser Strauch nicht so häufig oder keine Ahnung, der verwelkt oder was da immer passiert. Auf jeden Fall müssen die Krähen auch, wenn sie einmal so ein Werkzeug haben, passen sie total drauf auf und benutzen das. Also das ist nicht so, dass man dauernd das Werkzeug macht und dann immer neu macht, sondern wenn sie eins haben, dann passen sie mega da drauf auf.
So ein richtiges Heiligtum.
Ja, genau.
Niedlich, sich vorzustellen, wie sie es dann rumtragen und damit schlafen.
Mein Haken. Genau. Und im Zoo hat man, oder in Menschenobhut hat man dann auch mal ausprobiert, können die das auch noch irgendwie übertragen, dieses Verhalten. Und tatsächlich, sie können also, wenn man ihnen ein Stück Draht gibt, mit den richtigen Eigenschaften, dann können sie das
biegen
auch aus Draht
biegen
machen.
Sie auch einen
genau.
Haken draus.
Ja.
Ja, sehr schön. Hast du noch irgendwas im Petto oder darf ich mit meinen Seeigeln kommen?
Nee, du darfst mit deinen Seeigeln
kommen. Ah, toll. Weil Seeigel nutzen nämlich auch Werkzeuge, indem sie sich, also so Muschelschalen, Steinchen und so weiter, um sich abzudecken. Also vor allem der Pfaffenhut-Seeigel-Nutzer, das sagt's schon mal. Das sieht dann in freier Wildbahn so aus. Warte mal, das muss ich
jetzt. Also das muss ich jetzt mir, genau. Darf ich mir, muss ich mir nicht, darf ich mir angucken.
So sieht dann so eine Kolonie aus. Wir tun's auch in die Shownotes. Ja. Also da sieht man jetzt so ganz viele Seeigel, die dann unterschiedliche Dinge auf ihrem Körper drauf gestapelt haben. Es sieht mega niedlich aus, finde ich, weil man sieht's wirklich bis quasi zum Horizont sitzen die und haben da alle das Zeug auf sich drauf. Und man hat noch nicht ganz verstanden, warum sie das tun. Also es könnte natürlich eine Form von Tarnung sein. Es könnte auch sein, dass sie sich vor UV-Licht schützen, weil sie da wohl sensibel sind. Und gerade wenn sie in flachem Wasser sind, würde das Sinn ergeben. Manchmal nutzen sie auch Algen wie so einen Schirm. Aber das kann nicht der einzige Grund sein, weil auch Seeigel sehr viel tiefer im Wasser machen das. Das wirklich Lustige an dieser Sache, und das ist schon fast so ein Genre im Internet, wo ich schon sehr oft drüber gelacht habe, ist, ein Aquarianer hat sich dann gedacht, bei seinen Seeigeln zu Hause, dass es ja ganz schön wäre, wenn die diese Möglichkeit hätten. Und hat dann mit dem 3D-Printer, hat er so Muschelschalen irgendwie so nachgedruckt. Und die Seeigel haben sich das dann angezogen. Und dann ist er auf die Idee gekommen, einfach verschiedene Hüte zu drucken für die Seeigel, also mit dem 3D-Drucker. Und sehe da, die Seeigel sind begeisterte Hutträger. Okay. Wobei, also auf Englisch Hat, meinte schon so ein Wissenschaftler, ja, ist eigentlich falsch benannt, weil natürlich ist es, sitzen die Hüte ja dann auch nicht auf dem Kopf, sondern eigentlich eher auf dem Arsch, wenn man mal so will, ne? Also ja, oben ist ja, aber das sieht dann so aus. Also so Seeigel mit Cowboy-Hüten, es gibt aber auch Zylinder, dann gibt es so Sombreros. Also der druckt jetzt ganz unterschiedliche Hüte und das ist jetzt schon so ein Hit in der Aquarianer-Szene. Alle kaufen für ihre Seeigel Hüte. Und dann meinte auch der eine Aquarianer in dem Artikel, den ich gelesen habe, meinte auch, es wird sehr schwer, seiner Frau zu erklären, warum er jetzt Hüte für seine Seeigel einkaufen muss. Aber er wird es auf jeden Fall tun. Also das finde ich sehr, sehr niedlich. Ist halt wiederum die Frage, ist das jetzt Werkzeugnutzung oder nicht?
Aus einer anderen Tiergruppe, aber so ein ähnliches Verhalten. Und zwar ganz am Anfang hatten wir ja gesagt, Oktopusse machen auch sowas, also Werkzeuggebrauch. Also Bali und Nord-Sulawesi hat man das beobachtet. Da liegen immer mal solche Kokosnussschalen im Wasser und sinken auch zu Boden. Und es gibt dann also Oktopusse, die die rumtragen. Und dann, müssen wir auch in die Shownotes machen, weil es wirklich sehr, sehr lustig aussieht. Also erst trägt der Oktopus seine Kokosnussschale durch die Gegend. Zwei Hälften, dann setzt er sich in die eine und macht den Deckel zu und dann ist man natürlich mega geschützt, guckt er so noch so ein bisschen raus, liegt er in so einer Kokosnuss.
Süß. Ja. Also ich finde durchaus Werkzeuggebrauch. Also eben große Diskussion, auch Vogelnester, Werkzeug oder nicht, weil eigentlich ja schon, sie bauen was, ne? Aber dann wird wieder gesagt, weil das Nest an sich wird ja dann nicht mehr verändert, dann gilt es wieder wegen, das ist auf jeden Fall schwierig, aber trotzdem ein spannendes Thema.
Unbedingt. Bei dem Oktopus fällt mir noch ein, dass, also ich vermute, dass diese halben Kokosnüsse ja nur dadurch auftreten, dass Menschen Kokosnüsse aufmachen, weil normalerweise, wenn Tiere Kokosnüsse aufmachen, dann entstehen ja nicht zwei gleich große Hälften. Ja. Also irgendwie muss dieses Verhalten, ist dann also auch innovativ und kreativ, denn das kann nicht ein Oktopusverhalten sein, was es schon immer gegeben hat. Das gibt es wahrscheinlich erst, seit Menschen eben schön in der Mitte aus einer Kokosnuss zwei halbe machen.
Schön die Kokosnuss durchschneiden. Und du wolltest noch was über Seeotter erzählen. Das
kam
noch
gar
nicht. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut.
Ich habe es fast ein bisschen unter den Teppich gekehrt, weil du ja gerade so begeistert vom Seeigel warst. Seeotter fressen nämlich super gerne Seeigel und sie fressen auch Muscheln.
Ach so, du wolltest jetzt nicht den Downer bringen. Genau. Gerade über den Seeigel mit dem Cowboyhut gelacht.
Genau, und
jetzt
zack, geht's kommt
schon
der
wieder steil bergab.
Oh. Ja, genau, weil die Seeotter tatsächlich, die schlagen Seeigel und Muscheln auf und das machen sie mit einem Stein. Und scheinbar ist es auch so ein bisschen wie bei der Krähe vorhin, dass es gar nicht so einfach ist, so ein richtig gutes Werkzeug zu finden. Das heißt, wenn sie so einen Stein haben, von dem sie der Ansicht sind, der ist gut, dann lagern sie den entweder auf einer Insel und benutzen den über Jahre hinweg immer wieder. Also, oder sie transportieren den in irgendwelchen Hauttaschen oder unterm Arm, sodass sie immer bei Gelegenheit ihren ja, Leatherman dabei haben, ihr
so
Mobile Tour.
Aus der Achsel ziehen genau.
können. Wie süß.
Ja gut, also damit kann man doch enden.
Das der stimmt.
Tolle Seeotter. So, dann können wir unsere Werkzeuge namens Computer gleich wieder zuklappen.
Und gucken und mal, was wir in der Küche herstellen
gehen
können.
Gehen mal auf die Nahrungssuche.
Genau, Nahrungssuche unter Verwendung verschiedener
unter Verwendung
Werkzeuge.
Unterschiedlichster Werkzeuge. Wir gehen mal gucken.
Mach's also, gut. Ciao.
Tschüss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.